Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Unser Partner, unsere Freunde vielleicht schon besser vorab hier diese Woche, Dr. Wolf, eine internationale, eine expandierende mittelständische Unternehmung aus Bielefeld. Dr. Wolf, vielleicht bekannt für die Marken Plantur, Alpecin, Linola, BioRepair, also Haar-, Haut- und Mundpflege, verkaufen die bei Dr. Wolf. Und es sind wirklich eine super nette, kompetente Truppe da, die sich dagegen Weltkonzerne anstemmt aus Bielefeld, das richtig stark macht, wächst. Und ja, ich war selber ein paar Tage vor Ort, vor kurzem bei einem Seminar. Wir sind sehr eng bei OMR mit Dr. Wolf. Kann das wirklich nur empfehlen, sich genau anzuschauen, was da angeboten wird, jobmäßig. Denn das ist das Ziel dieser Botschaft hier, dass ihr vielleicht Lust habt, in Bielefeld gegen sehr gute Bezahlung, wie ich gesehen habe, mitzuhelfen in den Bereichen Data Science, Data Engineering, Head of Online Marketing, Performance Marketing Manager. All sowas wird gesucht. Am besten mal selber nachschauen. omr.drwolfgroup.com. drwolf mit Doppel-F group.com. Da stehen alle Jobs. Ich kann es wirklich empfehlen. Da kann man viel machen. Da ist ein bisschen Asterix gegen die bösen Römer. Kleine Firma aus Bielefeld, die sich im Markenbereich behauptet, das super stark macht. Viel Erfahrung, Inhaber geführt. Schaut es euch an. Dr. Wolf. Auf geht's.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ursprünglich sollte das hier eine Sonderfolge werden, denn Sven und ich haben bereits am Sonntagabend gesprochen und hatten dann überlegt, wir bringen das ganz schnell als Emergency raus. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, das ist so lang geworden, auch irgendwie relativ gut geworden. Lass uns das doch irgendwie als vollwertige Mittwochs-Podcast-Folge machen. Am Ende geht es darum, dass sich gerade doch recht große Veränderungen in der deutschen Medienszene, Medienwirtschaft irgendwie vollziehen. Da spricht irgendwie Springer mit einem Private Equity, verschiedene Produktionsfirmen sprechen mit Private Equity-Firmen. ProSieben wird zum Teil übernommen oder Anteile werden gekauft von Berlusconi, also Mediaset. Bertelsmann baut einen Musikverlag mit Private Equity. Also das ganze Thema Private Equity in der Szene ist groß und vor allem natürlich Springer ist jetzt ein riesen News gewesen, dass die möglicherweise die Firma von der Börse nehmen, mit Hilfe von dieser KKR, dieser Private Equity Firma. Da habe ich überlegt, weißt du was, wir brauchen einfach mal eine Erläuterung für alle, was passiert da eigentlich genau, wie geht eigentlich Private Equity, und da bin ich halt froh, dass wir unseren Stammgast und meinen Freund Sven haben. Hab den dann, als wir eh privat drüber gesprochen haben, gesagt, Mensch, weißt du was, lass daraus einen Podcast machen, und er sagte, alles klar, komm, lass es machen, Sonntagabend kriegen wir es hin. Und so ist dann gekommen, jetzt haben Sven und ich ein bisschen gesprochen und er hat das Thema Private Equity nochmal ein bisschen erläutert für alle, die nicht ganz so tief drin sind. Wie funktionieren diese Modelle, warum macht das Sinn, was sind die Gedankengänge dahinter und auch was sind so Hintergrundinformationen, warum Firmen überhaupt in diese Situation kommen, sich solche Modelle auszudenken. Darüber sprechen wir. Und ich fand, es ist sicherlich ein bisschen fachlich, ein bisschen medienstrategisch. Wir haben das große Medienschach genannt. Es ist nicht so operativ, nicht so, okay, mache ich morgen auch. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen und interessant zu verstehen, was da gerade passiert in der Welt. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so. Und also die große Medienschach- und Private-Equity-Folge, die eigentlich für Sonntagabend geplant war oder für Montag, kommt jetzt hier vollwertig am Mittwoch. Sven ist schon in der Leitung. Also ne, unser Stammgast Sven Schmidt. Moin Sven.
Was? Moin Philipp.
Erzähl mal ganz kurz, wir haben darüber gesprochen, was siehst du da gerade, was passiert da gerade?
Ich glaube, letzte Woche gab es ja zwei interessante Neuigkeiten in der deutschen Medienwelt. Zum einen das potenzielle Vorhaben von Axel Springer sozusagen von der Börse runterzugehen. Also der Anglizismus ist taking private, getrieben auf der einen Seite durch die größte Anteilseignerin, Frau Friede Springer, und Herrn Matthias Döpfner, den CEO, also den Vorstandsvorsitzenden, und auf der anderen Seite KKR, ein sehr bekanntes Private Equity House. Zusammen wollen im Endeffekt diese, wenn man so will, drei Parteien Axel Springer von der Börse nehmen. Das war die eine neue Nachricht. Die andere neue Nachricht war, dass bekannt geworden ist, dass, glaube ich, Mediaset heißt die Firma, das ist die TV-Holding, wo die Familie Berlusconi einen großen Einfluss hat, italienische Firma, die in Italien und Spanien über relevante Fernsehreichweite verfügt, dass sich diese Firma mit knapp 10% an ProSiebenSat.1 beteiligt hat. Das waren aus meiner Perspektive jeweils zwei spannende Nachrichten.
Und die hängen auch beide, wie wir gleich ein bisschen hören werden, miteinander zusammen vielleicht. Aber lass uns mit Axel Springer anfangen und da vielleicht auch für alle Hörer, die jetzt nicht so tief drin sind, Private Equity, KKR, die sind jetzt in der Medienbranche auch jetzt nicht ganz neu, die machen sowas länger. Generell ist Private Equity Akteure in der deutschen Medienbranche seit vielen Jahrzehnten schon fast normal. Haim Saban damals, viele andere haben da schon was gemacht. Erzähl mal ganz kurz, wie operieren die? Die sind ja anders als Venture Capital Firmen, wo du eigentlich zu Hause bist. Also wie funktioniert Private Equity und was haben die jetzt ganz konkret vielleicht vor?
Ja, also Private Equity differenziert sich mit Venture Capital primär über zwei, drei Punkte. Also zum einen, die erwerben meistens Mehrheitsbeteiligung und keine Minderheitsbeteiligung. Die kaufen meistens gestandene Firmen, anstatt jetzt irgendwie in Frühphaseninvestments zu tätigen. Und das Dritte ist, die üben auch mit der Mehrheitsbeteiligung natürlich auch Kontrolle über die jeweilige Firma aus. Ich glaube, in Deutschland ist mal meines Erachtens das falsche Bild entstanden. Da wurde Private Equity Investoren wurden mit Heuschrecken gleichgesetzt. Ich glaube, das war falsch. Das ist heute auf jeden Fall noch mehr falsch. Ich glaube, Private Equity ist für eine Volkswirtschaft immer sehr positiv, denn es sorgt dafür, dass im Rahmen einer Volkswirtschaft Ressourcen richtig allokiert werden. Und das war sicherlich auch früher und daher auch das Heuschreckenbild nochmal stärker der Fokus. Da haben Private Equity Investoren Firmen gekauft, diese letztendlich restrukturiert teilweise, und im Rahmen dieser Restrukturierung ist es dann auch partiell zu Jobverlusten gekommen, und dadurch ist dieses Bild entstanden, dass halt im Endeffekt Investoren Firmen kaufen, Jobs abbauen und dadurch Geld verdienen. Das stimmte damals meines Erachtens schon nicht, und heutzutage ist auch im Private Equity Bereich der Fokus viel mehr auf Wachstum und auch dieses damals, man kauft vermeintlich billig ein, baut ein paar Jobs ab und verkauft teuer weiter. Ich glaube, heutzutage sind die Bewertungen von allen Firmen so hoch, dass man auch gar nicht mehr billig einkaufen kann. Das heißt, man muss Wert schon anders generieren, und im Private Equity Segment sind sicherlich die Werttreiber zum einen der Leverage. Ich gebe mal den Hörern ein Beispiel. Keine Ahnung, Firma macht 15 Millionen EBIT. Wert der Firma vielleicht das zehnfache EBIT, also sprich 10 mal 15 wären 150 Millionen Euro. Ein Private Equity Investor möchte aber den Wert verdreifachen. Das heißt, würde man denken, aha, dann muss man ja aus 150 Millionen 450 Millionen machen. Und das lässt aber außer Acht die Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen. Ein Private Equity Player, der selbst investiert, wo die Bank sieht, da riskiert jemand sein eigenes Geld, da gibt dann die Bank oftmals für die Akquisition Fremdkapital. Und wenn ich von den 150 Millionen beispielsweise nur 50 Millionen Fremdkapital aufnehme, dann muss ich den Wert der Firma nur verdoppeln, um mein Eigenkapital zu verdreifachen. Das heißt, durch Leverage entsteht Wert. Sicherlich aber auch dadurch, die meisten Private Equity Firmen haben sehr, sehr gutes Personal, das dann wiederum in der Lage ist, sowohl den Markt sehr gut zu analysieren, wie auch spezifische Firmen. Und dazu natürlich kommt auch eine sehr große Kapitalmarktexpertise. Ja, solche Firmen wissen, was man wie, wann am Markt positionieren muss. Ja, und nachdem man das sozusagen die Akquisition getätigt hat, entstehen meistens noch durch zwei Punkte Wert. Zum einen eine aktive Gesellschafterrolle. Das ist meines Erachtens wertgenerierender, als wenn man einen Aufsichtsrat hat, wo potenziell die Aufsichtsratsmitglieder kein Anglizismus, jetzt kommt den Anglizismus, kein Skin in the Game haben. Das heißt, wir haben ja oftmals Aufsichtsräte, die sich primär überlegen, ja, wie können sie ihr eigenes Risiko absichern, und die dann halt sehr, sehr risikoavers sind. Ein Private Equity Investor, dem dann die Firma gehört, der agiert natürlich anders als ein normaler Aufsichtsrat, und sehr oft stellen Private Equity Investoren den Firmen danach Kapital zur Verfügung, damit diese weitere Firmen kaufen. Das ist wieder ein Anglizismus, Warnung, der sogenannte Roll-Up, wo halt viele Firmen sozusagen aufgekauft werden. Dadurch entstehen natürlich zum einen Skaleneffekte und halt Synergien, und zum anderen ist natürlich auch Marktmacht steigt und mit Marktmacht oftmals auch Preismacht, und diese Faktoren zusammen, also Leverage, Analysefähigkeit, Kapitalmarktexpertise, das Kapital, um einen Rollup zu machen, aber auch die aktive Gesellschafterrolle führen dazu, dass Private Equity oftmals auch nach Management Fee und Carry, also sozusagen ein Private Equity Anbieter sammelt das Geld ein von Investoren, berechnet den Investoren eine jährliche Fee, meistens 2%, und berechnet dann nochmal auf den Gewinn, den der Anbieter erzielt, 20%, also nach Management Fee und Carry sind Private Equity Fonds sogar sehr oft erfolgreicher, als wenn man es direkt in Public Markets investiert, und das sind die Faktoren dafür.
Also das also sozusagen ich als weiß von also super interessant und vielleicht Ergänzung von mir, ich weiß von einigen Bekannten, die sehr wohlhabend sind, die sich überlegen, wie sie ihr Geld investieren, dass ganz viele sagen, Mensch, ich würde eigentlich lieber selber Anleger sein in einem Private Equity Fonds oder bei einer Private Equity Firma, als sogar bei einer Venture Capital Firma, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da noch mehr Geld dann zurückbekomme, eine bessere Rendite habe oder eine sichere Rendite habe, ist ja eigentlich höher, weil die mit ja schon gestandenen Firmen häufig arbeiten und gar nicht so riskant mit ganz jungen Firmen, wo noch gar nicht weiß, was kommt, arbeiten. Also erlebst du das auch so?
Ja, ich glaube, ich habe Statistik gesehen, im deutschen Markt ist, glaube ich, Risikokapital irgendwie, glaube ich, 12-13%, Private Equity, ich glaube eher 17-18%. Und wenn man dann noch bedenkt, dass, glaube ich, die Varianz über die einzelnen Fonds, also die Performance-Varianz geringer ist im Private Equity-Bereich, da muss man dem eigentlich zustimmen, sicherlich auch getrieben aktuell durch das billige Geld, weil halt Private Equity Fonds für den Leverage, den ich eben erwähnt habe, der einer der Werttreiber ist, halt aktuell sehr geringe Zinssätze zahlen. Und das macht es natürlich noch attraktiver.
Ja. Und wir haben es in verschiedenen Fällen jetzt auch in der, sozusagen auf der Kante zwischen Medien und Digital-Business schon gesehen, in Perfektionen, zum Beispiel im Falle von Parship und Elite Partner. Da war ja auch ursprünglich eine Private Equity Firma, die den Roll-up gemacht hat, von dem du gerade sprachst, also in dem Fall dann ne, die verschiedenen Dating- und Matchmaking-Anbieter konsolidiert hat und dann mit hohem Gewinn an ProSieben weiterverkauft hat an der Stelle. Ähnliches haben wir, glaube ich, gesehen mit Jochen Schweizer und MyDay, so Erlebnisgutscheine. Meiner war ja auch Private Equity kurz zwischengeschaltet, bevor das dann bei ProSieben gelandet ist. Also
ich glaube, du hast bei Parship und Elite Partner recht. Es ist mein Verständnis, dass der Roll-Up in dem Segment der Erlebnisgutscheine, den hat ProSieben selbst gemacht oder beziehungsweise die Newcom. Man hat erst MyDays gekauft und danach Jochen Schweizer. Ich glaube nicht, dass dann ein Private Equity Player zwischengeschaltet war. Es sei denn, du argumentierst, dass in der Newcom General Atlantic für die Hörer, das ist im Endeffekt in der Zwischenzeit so ein Twitter aus Growth Investor im Tech-Bereich, aber auch als Private Equity Firma.
Und auch die Firma kann man sich mal merken, wenn man sich für das Thema interessiert, weil auch die waren schon bei Axel Springer in der Partnerschaft mit dabei, als es um die Stellenportale ging. Die haben, wie gesagt, jetzt in ProSieben1 diese Newcom, die da gegründet wurde, mit investiert. Also man merkt, es wiederholt sich und dieses Thema Private Equity, größere Investoren als nur Venture Capital Investoren oder M&A, es ist eigentlich Zeit, dass wir mal drüber sprechen. Und jetzt ist der Anlass halt besonders, weil der sich jetzt abzeichnet, Axel Springer, der ist halt nochmal deutlich größer vom Volumen her und auch interessanter einfach vom Gesamtkonzept als das, was wir so als klassische Sachen bislang gesehen haben.
Ja, ich glaube, wir hatten ja in dem Podcast vor anderthalb Wochen drüber gesprochen, als ich gesagt habe, Axel Springer hat sich eBay Classifieds angeschaut. Für die Hörer, die jetzt den Podcast nicht gehört haben, eBay soll zerschlagen werden auf Druck von gewissen Aktionären, soll in drei Bereiche aufgeteilt werden, das klassische eBay-Geschäft, in Deutschland unter ebay.de bekannt, dann StubHub, das soll einzeln weggegeben werden, das ist eine Sekundärmarktplattform für Tickets, und als drittes das Kleinanzeigengeschäft von eBay, das ist in Deutschland bekannt unter eBay Kleinanzeigen, das ist in Holland bekannt unter Marktplatz, das ist in England bekannt unter Gumtree, und das soll angeblich 10 Milliarden erlösen. Das hat sich die Firma Axel Springer angeschaut. Axel Springer ist ja selbst im Endeffekt, glaube ich, gute zwei Drittel des EBITDAs von Axel Springer kommen aus dem Kleinanzeigenbereich. Auch wenn Axel Springer in Deutschland sicherlich bekannter ist für die Bild-Zeitung, für die Welt. Letztendlich ist es eine Firma, die das Geld primär mit Kleinanzeigen, mit Online-Kleinanzeigen-Märkten verdient. Axel Springer hat sich also eBay Classifieds angeschaut und hat sich dann musste sich dann entscheiden, bei 10 Milliarden hätte man das finanzieren wollen, hätte man eine Kapitalerhöhung machen müssen. Und da hieß es, dass Friede Springer nicht die Kontrolle verlieren wolle über den Konzern, was bei einer Kapitalerhöhung die Folge gewesen sei. Und dann hat Friede Springer angeblich zu dieser Option, also Kapitalerhöhung, um dann eBay Classifieds zu erwerben, angeblich Nein gesagt. Und dann kam, glaube ich, letzten Mittwoch die Nachricht, dass Axel Springer, also falsch, Herr Döpfner, Friede Springer und KKA zusammen erwägen würden, Axel Springer von der Börse zu nehmen. Ja, kurz zur Größenordnung, gibt ungefähr 108 Millionen Aktien, die waren vor dieser Meldung ungefähr 45 Euro pro Aktie wert, also sprich knappe 5 Milliarden Marktkapitalisierung. Und die Nachricht hat dazu geführt, dass die Aktie von 45 Euro auf 55 Euro gestiegen ist. Das heißt, der Markt erwartet halt im Endeffekt ein Übernahmeangebot von diesen drei Parteien, also wahrscheinlich primär KKA, weil mein Verständnis ist, dass der Herr Döpfner und Frau Springer ihre Anteile nur behalten wollen und dann KKA die anderen Anteile halt kauft. Wahrscheinlich in dem Bereich von 56 bis 58 Euro. Ja, das ist der Hintergrund. Ja, für mich war es erstmal überraschend. Wahrscheinlich für dich auch, Philipp.
Absolut, absolut. Also ich, es ist kein übliches Vorgehen, eine Firma sagen private zu nehmen oder von der Börse runterzunehmen. Aber also wenn man sich das anschaut und wir haben es ja, wir kommen gleich noch zu, dann ist das halt ein Move, den man macht, wenn man, glaube ich, dringend wachsen möchte und merkt, dass alle anderen Optionen irgendwie ausgeschöpft sind. Man braucht in der heutigen Ökonomie wahrscheinlich irgendwie doch mehr Kapital, um wachsen zu können. Und wie gesagt, Kapitalerhöhung, also frisches Geld einfach so aufzunehmen, das würde zu einer Verwässerung bei Frau Springer führen. Das möchte die nicht. Also was gibt es für Möglichkeiten? Und das erinnert mich so ein bisschen, wir haben auch schon häufiger irgendwie darüber gesprochen, welche Relevanz jetzt irgendwie ein Uli Hoeneß für Bayern München hat oder so. Das ist halt jemand, der ganz erfahren ist, der ganz selbstbewusst ist über die Jahre und der dann halt dicke, große Transfers sich zutraut. Und so ein bisschen hat mich das bei Döpfner jetzt auch daran erinnert. Ne? Der ist halt ganz lange dabei. So einen Move machst du jetzt nicht, wenn du irgendwie im ersten oder zweiten Jahr CEO bist. Das machst du jetzt vielleicht nach 20 Jahren Vorstand bei Springer. Dann sagst du, okay, weißt du was, lass uns über sowas nachdenken. So erschien mir das. Und ja, also du kannst ja mal ein bisschen weitergehen.
Also vielleicht soll man noch den Hörern sagen, im Rahmen des Full Disclosure, ich habe ja scherzhaft zu dir gesagt, Philipp, warst du da involviert oder bist du da involviert? das ist natürlich, dafür ist dann OMR noch nicht relevant genug. Aber du machst ja, glaube ich, mit dem Herrn Döpfner zusammen einen Podcast. Und,
absolut.
Daher bist du dann vielleicht auch schon näher an Springer dran als jetzt der normale Hörer.
Absolut, also genau, wir machen, das nennt sich Dinner Berlin, gibt es auch spätestens hoffentlich eine zweite Folge. Ich habe auch tatsächlich vor ein paar Tagen mit dem neuen Chef der Unternehmenskommunikation bei Springer kurz telefoniert, aber nicht dazu, sondern also zu unseren anderen Thematiken und weiß darüber jetzt aber wirklich gar nichts. Also das ist auch nichts, was sie mit mir diskutieren würden, logischerweise, oder da bin ich viel zu weit weg, aber ich kenne halt die Akteure und beobachte halt, mit welcher Sicherheit die jetzt agieren und welches Selbstbewusstsein die halt haben, aufgrund der doch sehr erfolgreichen Transformation von Springer in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Medienkonzernen, dass sie auf einmal halt auch solche Szenarien durchgehen. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass in vielen anderen Medienkonzernen, also bei ProSieben so ein neuer Chef, der da jetzt reinkommt, ist ja auch jetzt gerade vor ein paar Monaten passiert, der wechselt, aber ich glaube nicht, dass der dann auf einmal auf die Idee kommt, nach einem halben Jahr zu sagen, okay, wir machen jetzt hier irgendwie Taking Private und so weiter. Das ist eine ganz andere Situation.
Es hat mich schon überrascht. Also es gibt ja, letztendlich gab es ja drei Optionen. Also die eine Option war ja die von Frau Springer abgelehnte Option der Kapitalerhöhung. Ja. Sicherlich auch, wahrscheinlich auch abgelehnt, weil die Aktie sich ja auch gar nicht gut entwickelt hat. Ja. Die war ja schon mal bei, glaube ich, über 70 Euro und ist auf 45 Euro gefallen. Kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu, warum ist die Aktie gefallen, trotz der erfolgreichen digitalen Transformation. Und es natürlich dann zum einen sich verwässern zu lassen, zum anderen das auf der niedrigen Bewertung, das tut dann halt irgendwie doppelt weh, aus Perspektive von Springer. Die andere Option wäre aber gewesen, und deshalb bin ich mir sicher, also ich würde tippen, das Ganze wird getrieben von Herrn Döpfner und nicht von Frau Springer, was ja auch relativ naheliegend ist. Die andere Option für Springer wäre es gewesen, das Classifieds-Geschäft auszugründen, der Anglizismus wieder Spin-off. Also sprich, einfach die Firma in zwei Teile zu tun, ja, Classifieds und dann News und Marketing Media, so heißen die anderen beiden Bereiche. Und dann hätte man im ersten Schritt, hätte jeder Aktionär von Springer, hätte halt die Springer-Aktie behalten und hätte zusätzlich eine Aktie Axel Springer Classifieds bekommen. Ich glaube, schon durch den Schritt wäre schon viel Wert an der Börse entstanden, weil damit mehr Transparenz da wäre. Ja? Und Investoren hätten sagen können, ich investiere nur in den Classifieds-Bereich oder ich investiere in News und Marketing-Media. Und des Weiteren hätte man dann auf Classifieds-Media, hätte man das durch den Spin-off gemacht, hätte da mehr Transparenz geschaffen und auch mehr Börsenwert, dann hätte man die Kapitalerhöhung machen können auf Axel Springer Classifieds. Warum glaube ich, dass das eigentlich für Frau Friede Springer interessanter gewesen wäre? Ich glaube, Frau Springer möchte sehr gerne die Kontrolle insbesondere über News Media behalten, weil es ja das ist, was ihr die gesellschaftliche Stellung in Deutschland sozusagen sichert. Also sprich, dass sie die Eigentümerin oder die kontrollierende Eigentümerin von Bild, Welt und Co. ist. Ja, ich glaube, es interessiert in Deutschland eher weniger, dass Springer halt in Frankreich sozusagen das Äquivalent von ImmoScout24 kontrolliert. Und so hätte Frau Springer mit der Trennung der Bereiche, hätte sie über das Kerngeschäft die Kontrolle behalten können und hätte dann halt im Classifieds-Bereich vielleicht eine 2 Milliarden, 3 Milliarden Kapitalerhöhung gemacht, hätte dann dort noch mehr FK aufgenommen, was auch da einfacher ist, und hätte dann aus der Mischung aus FK und EK eBay Classifieds erworben. Hätte dann in dem Bereich, das wäre dann sozusagen für sie eine reine Kapitalbeteiligung gewesen, ja, und was für sie auch nicht schlimm ist, ja, weil sie hätte den News- und Marketing-Media behalten. Jetzt hat man sich scheinbar entschieden und ist natürlich immer so ein Taking Private oftmals getrieben vom CEO, der dann meistens im Rahmen eines Taking Privates im Erfolgsfalle, also der Taking Private ist erfolgreich, die Firma ist danach erfolgreich, nochmal sehr attraktiv vergütet wird von den Private Equity Eigentümern, die dann oftmals die Anreizsysteme gleichstellen wollen. Das heißt, wahrscheinlich war der Schritt für Herrn Döpfner interessanter, denn hätte er das getrennt, hätte schon Argumente gegeben, dass es für den Classifieds, also für den Classifieds-Teil, also Axel Springer Classifieds, habe ich jetzt ja so genannt, dass es da einen separaten Vorstand für gegeben hätte. Also sprich, da hätte Herr Döpfner zum einen sehr viel Wert abgeben müssen auf seiner Verantwortung und er hätte wahrscheinlich auch nicht mehr an der Wertgenerierung partizipiert. Und daher glaube ich, dass der Taking Private sicherlich dann sehr stark getrieben ist von KKA und von Herrn Döpfner und Frau Springer gesagt worden ist, ja, aber für sie immer noch besser, als wenn man eine Kapitalerhöhung auf der gesamten Firma macht.
Spin-off ist auch generell das etwas üblichere Vorgehen. Wenn ich mich jetzt gucke, ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat irgendwie Siemens irgendwie 5 oder 6 Spin-offs gemacht, damit Infineon und der Aufzugsparte vor kurzem und so weiter. Also das gibt es bei großen Konzernen schon häufiger, dass da irgendwie einzelne Bereiche dann irgendwann rausgenommen werden.
Bayer, Siemens wären zwei Konzerne in Deutschland, die das schon sehr oft durchgeführt haben. Und auch bei eBay selbst hat man einen Spin-off von PayPal gemacht. Also genau, daher genau. Ist das jetzt eher der Standard, das ist auch meistens relevant einfacher. Bei so einem Taking Private muss man ja auch unglaublich viele Anteile einsammeln, um dann ein Delisting von der Börse durchführen zu können. Deshalb, also für mich wäre es logischer gewesen, einfach den Classifieds-Bereich da einen Spin-off zu machen, der macht meines Erachtens, ja, der macht über 400 Millionen Adjusted EBITDA. Alleine der Classifieds-Bereich könnte so viel wert sein wie Springer in der Summe. Das heißt, man hätte den halt separat an die Börse gebracht, hätte wahrscheinlich ein Market Cap zwischen 4 bis 4,5 Milliarden gesehen, hätte dann dort 2 Milliarden EK sozusagen Kapitalerhöhung gemacht und hätte dann halt gesagt, ja, mit dem zusätzlichen Leverage über Fremdkapital kaufen wir halt groß ein, aber das wäre eine separate Firma gewesen. Da wäre dann Herr Döpfner höchstwahrscheinlich kein CEO gewesen, sondern hätte es wahrscheinlich aus dem Stepstone-Umfeld dann den Vorstand gegeben. Und das natürlich aus Perspektive des Springer-Vorstands bei Weitem nicht so attraktiv wie so ein Taking Private. Man muss sich immer bei solchen Transaktionen fragen, wie sehen die Anreizsysteme der involvierten Parteien aus?
Verstanden. Lass uns noch mal ein bisschen reden über die kaufmännische oder Marktlogik von dem Ganzen, weil was siehst du da? Wir hatten ja auch schon ein bisschen gesprochen, ist möglicherweise, was könnte dir, warum ist das so sinnvoll jetzt mit eBay Kleinanzeigen, wenn denn das der Hintergrund da überhaupt ist? Das ist ja noch gar nicht, es ist ja unsere Spekulation, die Verknüpfung ist ja auch noch nicht öffentlich oder noch nicht bestätigt, aber was siehst du da generell für eine Roadmap für dieses ganze Classifieds-Business?
Also ich glaube, erstmal zur Logik, vielleicht ist es nicht eBay Classifieds, aber ich glaube, wenn KKA sagen würde, wir machen jetzt nur Springer so weiter wie bisher, nur statt irgendwie öffentlich als private Firma, dadurch entsteht, glaube ich, nicht ausreichend Wert aus KKA-Perspektive. Das heißt, da muss es schon einen Plan geben, ja, mehr zu akquirieren. Ja, ansonsten sehe ich da halt keinen 3x, ja, oder schwerlich. Dementsprechend, ich glaube, die Logik dahinter ist es schon. Warum ist der Aktienkurs von Springer gefallen? Da gibt es halt das Wachstum auch im Bereich Classified, teilweise mit den Erwartungen. Dann hat Springer halt im Endeffekt was verkauft und dann ist dem Markt erst klar geworden, dass Springer davon eigentlich nur 51% hatte, aber es ist voll konsolidiert worden. Und auf einmal konnte man das sehen, weil dann halt im Endeffekt die Topline, also Umsatz EBITDA, ist dann gefallen, zwar nicht organisch, aber durch den Verkauf. Und das sind alles die Punkte. Und jetzt kommt auch ein spannender Zeitpunkt. Ja, so ein Stepstone, das ist der Bereich Jobs im Bereich Classifieds. Der macht ungefähr die Hälfte vom Classifieds-Business von Axel Springer aus. Man kann irgendwie sagen, ja, ein Drittel macht irgendwie Real Estate aus, also Immobilien. Und dann ja, letztendlich ein Sechstel, ja, das ist dann noch anderes, das ist horizontal wie in Israel. Aber die Hälfte macht Jobs aus und ist jetzt schon ein spannender Zeitpunkt von KKA, das zu machen, denn seit letzter Woche ist in Deutschland Google Jobs online. Meines Erachtens eine ganz, ganz große Gefahr für den EBIT von Stepstone, denn Google Jobs für die Hörer ist letztendlich ja eine Jobsuche, die dann irgendwie wie Google Shopping, ja, top of the funnel stattfindet. Also sprich, wenn dann ein Nutzer sucht nach, ja, Marketing Manager Hamburg, dann zeigt halt Google Jobs an. Das ist aktuell ein komplett kostenloses sozusagen Option für Inserenten. Das heißt also auch beim Maschinensucher nutzen wir das jetzt, weil es natürlich kostenlos ist und Stepstone halt aktuell sehr hohe Preise am Markt durchsetzt. Das heißt, das wägt man dann ab. Und es gibt da auch in der Investor Relations sozusagen Sektion von der Webseite von Axel Springer auch aktuelle Präsentationen. Und auch da geht Springer schon auf das Risiko von Google Jobs ein. Und aktuell ist die strategische Entscheidung, in den Märkten, wo Axel Springer Jobs dominant ist, nicht daran teilzunehmen, aber in den Märkten, wo man vielleicht nur eine schwache Nummer 1 ist oder nur eine Nummer 2, dort nimmt man daran auch teil. Ja? Und das natürlich führt halt dazu, dass halt dann mit der gleichen Überlegung nehmen dann in den Märkten erstmal von Position 2 bis Position X alle teil. Die Firmen, die also direkt Jobs listen, nehmen auch teil. Und das führt natürlich dann dazu, dass zum Schluss dann halt doch mehr Jobs auf Google verfügbar sind als auf jeder anderen Plattform. Dazu ist Google top of the funnel. Und meines Erachtens wird das relevanten Preisdruck auf Jobanzeigen ausüben. Und ich war jetzt persönlich eigentlich sehr enttäuscht über diese KKA-News, denn ich ging eigentlich davon aus, dass Herr Döpfner, ja, weil der Stepstone EBTA, der ist für ihn extrem wichtig, dass Herr Döpfner endlich mal anfängt, sage ich mal, die Marktmacht von Google und den Missbrauch der Marktmacht, ja, in der Bild, in der Welt zu thematisieren und somit Druck auf die deutsche Politik, auf die europäische Politik auszuüben. Denn es ist schon verwunderlich, und da kann ich nur einen Artikel empfehlen vom Johannes Beuys. Johannes Beuys, den meisten Hörern sicherlich bekannt, der Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer von Sistrix, hat hat letzte Woche einen Blogbeitrag geschrieben, Überschrift Google Jobs in Deutschland, Marktführer über Nacht. Nach kurzer Testphase ist Google letzte Woche mit der eigenen Jobsuche in Deutschland gestartet und auf Anhieb Sichtbarkeitsmarktführer. Ja? Und also das kann man jetzt wirklich, den Missbrauch von Marktmacht durch Google, deutlicher kann es nicht sein. Denn Philipp, hätten wir beide ein neues Produkt lanciert, wie lange hätten wir gebraucht, um Sichtbarkeitsmarktführer zu werden? Wenn überhaupt, jahrelang. Google Jobs wird das über Nacht. Und ich hatte halt schon gehofft, dass Herr Döpfner sich dann darauf schon ein bisschen fokussiert. Jetzt bin ich gespannt, wie da eigentlich die interne Einschätzung von KKA dazu ist. Ja? Weil auch ein KKA muss sich ja fragen, was heißt das eigentlich für die Bewertung von Springer?
Kurze Unterbrechung und Hinweis auf Influence Vision, einem kreativen Marktplatz für Influencer-Marketing. Und zwar funktioniert dieser Marktplatz andersherum. Man stellt eine Idee ein und bekommt dann Bewerbungen von über 1000 Influencern, die die Kampagne dann durchführen möchten. Das Ganze kostet nichts, außer man möchte auch einen Managed Service dazu buchen. Aber man kann einfach ohne Fixgebühren Ideen und Produkte einstellen und bekommt dann sozusagen Pitches von den verschiedenen Influencern und Bloggern. Das Ganze, sagen die Gründer, hat so ein bisschen die Vision, dass Airbnb für Influencer-Marketing zu sein oder zu werden. Wir würden uns freuen, wenn ihr es ausprobiert. Einfach mal nachschauen auf der Landingpage influencevision.com/OMR. Man kann da eine Demo buchen oder sich einfach registrieren und dann mal schauen, ob es funktioniert. In jedem Fall beim nächsten Mal, wenn es um Influencer-Marketing geht, bitte an Influence Vision denken. Könnte ein spannender Ansatz sein, der nochmal ganz anders funktioniert.
Wir hatten doch darüber gesprochen, dass ein Argument sein könnte oder dass wir vielleicht vermuten, dass wenn da jetzt so ein weiterer Zukauf kommt und ein Springer da jetzt rund um das Classified-Business weiter zukauft, dass man dann sagt, hey, in der heutigen Zeit gibt es so viele verschiedene Brands im Markt. Also es gibt einen Stepstone und wie die alle anderen, die ganzen Stellenbörsen in Frankreich und Israel. Und da gibt es ja ein ganz großes Portfolio mit allen unterschiedlichen Namen. Und da hatten wir so ein bisschen spekuliert und überlegt, vielleicht geht es sogar so weit, dass man sagt, okay, wir bündeln das Ganze unter einem Plattformnamen, der da so ein Household Name werden soll, quer durch Europa. Wo man weiß, hey, da finde ich alles rund um Jobs und Immobilien und vielleicht auch noch Auto und so. Und damit dann auch sehr viel Type-In-Traffic generieren kann und ein bisschen wegkommt von den ganzen SEO-Thematiken und auch generell sagt, hey, eine Brand ist heutzutage viel einfacher zu pflegen als 12 oder 13. Lass uns das irgendwie versuchen zu konsolidieren, auch sogar brandseitig. Nicht nur, dass man sozusagen die Firmen zusammenkauft und auf der Share-Ebene konsolidiert, sondern auch auf der Brand-Ebene.
Also ganz klar. Also ich glaube, das ist meines Erachtens das, was Springer wahrscheinlich in den letzten Jahren im Bereich Kleinanzeigen nicht getan hat, ausreichend zu versuchen, zumindest schon mal eine einheitliche Marke zu positionieren, indem man hätte jetzt gesagt, ja, keine Ahnung, Stepstone powered by ABC, Immonet powered by ABC, ja, und so weiter und so fort. Ich glaube ganz klar daran, dass in einer GAFA-dominierten Welt und auch mit der Bereitschaft von GAFA sozusagen die vorhandene Marktmacht zu missbrauchen, ob es nun irgendwie Google Jobs ist oder Google Shopping, ob es von Amazon sozusagen das Subventionieren von Amazon Prime TV ist, um damit Kundenbindung für E-Commerce-Orders zu erzielen, ja, oder ob es auch von Google irgendwie Android ist und wie man da mit den Apps umgeht, ja, oder halt dem Betriebssystem und das lässt letztlich ja auch auf Facebook fortsetzen und im gewissen Rahmen auch auf Apple. Und da kann man ja nur gegen vorgehen, wenn man im gewissen Rahmen unabhängiger wird, ja, von den Anbietern. Und es ist einfach so, ja, aus Perspektive im Kleinanzeigenmarkt, immer dann, wenn ich nicht eine ausreichende, nicht ausreichende Berührungspunkte habe mit meinen Nutzern. Das heißt, wenn die Nutzer halt mein Produkt nicht regelmäßig nutzen, dann ist immer die Gefahr groß, dass ich den Kunden wieder neu akquirieren muss. In Deutschland sicherlich sehr stark über Google. Und das trifft natürlich Jobs, das sucht man halt nicht alle 3 Monate, sondern meistens alle 3-4 Jahre. Dann ist es nicht ganz so einfach, immer wieder den Kunden direkt zu haben, direkt zu binden. Und das Gleiche geht natürlich auch im gewissen Rahmen für Immobilien. Ja? Und da ist es schon wichtig, dass man eine dominierende Marke hat, wo der Kunde halt nicht immer wieder über Google geht, wo halt Google dann nicht top of the funnel ist. Denn wenn Google top of the funnel ist, dann kann halt Google auch solche Sachen machen wie jetzt bei Google Jobs. Und dann sehe ich mir dieses Schaubild an von Springer und dann sagen sie halt, in den Märkten, wo sie dominant sind, nehmen sie nicht an Google Jobs teil, um den Aufstieg von Google Jobs zu verhindern oder schwerer zu machen. Aber in den Märkten, wo sie selbst die Nummer 2 sind, nehmen sie natürlich teil, um die Nummer 1 anzugreifen. Und letztendlich in der Sekunde, wo alle bis auf die Nummer 1 bei Google Jobs teilnehmen, ja, da hat auch die Nummer 1 keine Chance mehr. Letztendlich ist das Schaubild von Springer schon das Eingeständnis, dass man eigentlich Google nichts entgegenzusetzen hat. Und deshalb glaube ich schon, wenn man jetzt fantasiert und sagt, ja, der Taking Private gelingt, ja, KKR stellt das Kapital für eBay Classifieds Erwerb zur Verfügung und KKR und Springer sind auch die Bieter, die das gewinnen und man hat zum Schluss eBay Kleinanzeigen, Marktplatz, Gumtree und so weiter, dann muss man halt hingehen und gucken, dass man halt in den einzelnen Ländern so eine starke Marke hat, ja, dass man halt unabhängig wird, dass man selbst top of the funnel ist. Dass das gelingen kann, sieht man in Deutschland sehr stark bei ImmoScout24. Die kriegen sehr, sehr viel Direct Traffic, der komplett unabhängig von Google ist, ja, weil halt die Marke so dermaßen stark ist. Und das muss halt auch einem Springer dann gelingen für die Kleinanzeigensachen. Und ich glaube, es ist halt einfacher, das für vielleicht eine Marke pro Land zu machen, am besten noch für eine Marke in Europa, als zum Schluss ein Markenportfolio von 10 bis 15 Marken pflegen zu müssen und das auch regelmäßig 10 bis 15 Marken zu bewerben. Ja, und ich glaube, wenn man eine paneuropäische Marke hätte, die sowohl für Immobilien wie für Jobs wie für Autos, das sind die 3 attraktiven Sektoren, aber auch generell für einen horizontalen Anbieter wie eBay Classifieds steht, ja, das sind natürlich mega Skaleneffekte. Ich gucke immer, ich glaube, ein ganz einfaches Beispiel für die Hörer. Du weißt ja, ich bin großer Tennis-Fan und aktuell sind ja die Roland Garros, also die French Open im Tennis. Und ja, wenn ich jetzt sage, ich als Marke, ich kaufe mich da ein, ja, kann ich natürlich keine 15 Einzelmarken platzieren. Aber wenn ich eine Marke da habe, habe ich direkt paneuropäische Skaleneffekte. Und dementsprechend ist das, glaube ich, wäre das halt sehr vorteilhaft.
Und was man auch sagen muss, als wir darüber telefoniert haben, auf einmal kamst du um die Ecke und hast mir von einem Beispiel in Neuseeland erzählt, was du vor kurzem irgendwo gelesen hast, wie das ganz gut funktioniert, wo ich total baff war. Irgendwie Sven kennt sogar erfolgreiche Internetfirmen in Neuseeland.
Ja, ist ganz spannend. In Neuseeland, ein kleiner Markt, wir reden da über 4,5 bis 5 Millionen Einwohner, gibt es die Firma Trade Me. Sehr spannender Fall. Zum einen, die Firma Trade Me ist das führende Kleinanzeigenmodell in Neuseeland, aber horizontal und beherrscht auch fast alle 3 Bereiche, die so attraktiv sind, also Immobilien, Autos und Jobs. Und da Neuseeland sozusagen jetzt auch nicht so groß ist, gibt es da jetzt auch kein dediziertes eBay und kein dediziertes Amazon. Und letztendlich entwickelt sich halt Trade Me auch, ja, bei Auktionen war sie immer schon führend und jetzt bauen sie halt auch einen Marktplatz auf. Also im Endeffekt, ja, analog zu Amazon. Und Trade Me ist jetzt gerade, genauso wie KKR, jetzt wahrscheinlich versucht, Springer von der Börse zu nehmen mit Herrn Döpfner und Frau Springer, ist Trade Me von Apex. Wir hatten ja schon gesprochen über Dun Atlantic, wir hatten gesprochen über KKR, aber auch Apex ist auch ein großer Private Equity Anbieter. Die haben Trade Me gerade von der Börse genommen und zwar für 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro, ein bisschen abhängig vom Wechselkurs. Und das hört sich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel an. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, 5 Milliarden Axel Springer, potenziell 10 Milliarden eBay Classifieds wert. Aber ich habe ja gesagt, in Neuseeland gibt es nur 4,7 Millionen Einwohner. Das heißt, in Deutschland gibt es, glaube ich, ja, 16, 17 mal so viel. Das heißt, so ein Trade-Me in Deutschland, ja, wäre analog hochgerechnet auf die Bevölkerung. Und wenn man dann noch bedenkt, dass in Deutschland das Bruttosozialprodukt höher ist als in Neuseeland, ja, also nur auf die Bevölkerung hochgerechnet, wäre das 30 Milliarden wert in Deutschland. Wenn man jetzt noch die Bruttosozialproduktseffekte einrechnet, wären es noch mehr. Und, aber man auch mal zu der Dominanz von TradeMe, ja, die haben 1,7 Millionen Visits am Tag bei 4,7 Millionen Einwohnern. Da wäre wieder die Analogie auf Deutschland. 80 Millionen Einwohner würde ungefähr bedeuten 30 Millionen Besitz. Ja, da sieht man das auch. Und da sieht man natürlich auch das, den Upside, wenn es einem gelingt, mit einer Marke Auktionen, Festpreismarktplatz, Kleinanzeigen und insbesondere die Segmente Jobs, Immobilien und Autos abzudecken, dann ist allein der deutsche Markt ja, wahrscheinlich 30 bis 40 Milliarden sozusagen Kapitalisierungswert möglich. Klar, jetzt kommt natürlich, alle Hörer sagen sich, ja, der Vergleich, der hinkt und das muss ich auch eingestehen, denn in Deutschland ist Amazon stark und dominant. Das heißt, ein Großteil dieses Wertes, den ich gerade gesagt habe, der fließt natürlich an Amazon. Ich glaube, egal wie gut man ein Kleinanzeigengeschäft in Deutschland zusammenführt, egal wie gut man eine horizontale Marke aufbaut, dieses Marktplatzgeschäft, dieser Festpreisverkauf, da ist in Deutschland Amazon so weit vorne, das ist schwierig. Aber wenn man jetzt mal sagen würde, man verheiratete eBay-Kleinanzeigen mit StepStone und mit Immonet-Immowelt, das sind die beiden Marken von Springer, und hat dazu ja noch mobile, weil mobile.de ist auch Teil von eBay Classifieds, dann kann man natürlich eine unglaubliche, also wenn man diese vier Assets zusammenbringt, also sprich StepStone und Immonet-Immowelt von Springer mit eBay Kleinanzeigen und mobile, beides von eBay, wenn man das zusammenbringt, dann kann man in Deutschland einen unglaublich starken Kleinanzeigen-Player aufbauen. Das erklärt übrigens auch, warum natürlich eine Scout-Gruppe sagt, ja, mobile.de, ja, darf nicht zusammen mit eBay Kleinanzeigen an Springer gehen, weil das ist für Autoscout und für Immo-Scout wäre das ein großes Problem. Daher versucht natürlich eine Scout24-Gruppe, mobile.de sozusagen da rauszulösen. Also auch ganz spannend, um die Konkurrenz von Immo-Scout zu Immonet und Immowelt zu sehen, aber auch von Autoscout zu mobile.de.
Jetzt mal eine spontane Frage, weißt du, ob bei Scout noch irgendwie ein Investor drin ist? Sind jetzt auch börsennotiert, sind da noch Investoren beteiligt?
Naja, die Scout-Gruppe, da ist ja gerade der Taking Private gescheitert. Es war ja so, dass da die Leute, der PE-Player, der die Scout-Gruppe an die Börse gebracht hat, der wollte jetzt eine 50,1% Mehrheit aufbauen, wieder an der Firma. Herman Friedman, jetzt haben wir jetzt schon den nächsten großen PE-Player genannt, der auch sehr viel im Medienbereich macht. Und da hat man auch gesehen, es war ganz außergewöhnlich. Also zum einen ist es ganz selten, dass ein PE eine Firma an die Börse bringt, die Firma sich dort gut entwickelt und der PE das dann trotzdem wieder da investieren will. Und dann auch noch in dem Spezialfall wollte man die Firma an der Börse lassen. Also eigentlich kein echter Taking Private, sondern im Endeffekt nur eine Kontrollübernahme. Aber die Firma publik lassen. Und man hatte damals Ende letzten Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte 46 Euro geboten. Und dann hatten wir in Q1 eine sehr starke Entwicklung, Preisprogression im Tech-Bereich und auch bei sogenannten Pure Plays, also bei fokussierten Firmen im Kleinanzeigenbereich, sodass die 46 Euro nicht mehr attraktiv genug waren. Und somit sind dann aber, glaube ich, nur so 46% der Anteile Herman & Friedman angeboten worden und dadurch ist das halt gescheitert. Also dementsprechend.
Das heißt, Herman & Friedman ist noch beteiligt?
Nee, die hatten ein paar Prozente gekauft gehabt auf dem offenen Markt. Aber dass die 46%, die ihnen angedient worden sind, die hätten nur gegriffen, wenn mindestens 50,1% angeboten worden wären.
Okay. Ich fand es deswegen interessant, weil bis vor kurzem war ja auch noch, glaube ich, jemand von Herman & Friedman im Aufsichtsrat von Axel Springer. Das heißt, die kennen sich nun auch wieder ganz gut.
Und das wusste ich jetzt gar nicht. Das, dass da jemand von Hamilton Friedman bei Axel Springer im Aufsichtsrat war. Aber klar, sind das natürlich KKR, Hamilton Friedman, Apex, das sind Investoren, die sich mit den Kleinanzeigenmodellen sehr gut auskennen. Ich glaube, auch Silver Lake wäre auch noch zu nennen, die, glaube ich, in UK einen Taking Private gemacht haben, von einem Kleinanzeigenanbieter oder von einem Marktplatz. Und da sieht man natürlich auch wiederum dann die von mir angesprochene Marktexpertise, ja, die diese PE-Firmen haben und die auch teilweise viel tiefer ist, als jetzt ein Aufsichtsratmitglied das hat. Ja. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ist, glaube ich, sehr spannend. Da wird ein Markt potenziell neu sortiert. Ja, ich kann nur hoffen, dass jetzt diese Transaktion nicht davon ablenkt, ja, dass mal die Wettbewerbsbehörden sich mal genauer anschauen, wie Google, ja, die Marktmacht missbraucht, ja, wie man halt dieses in Deutschland vorhandene Monopol, dass man halt top of the funnel ist, ausnutzt, um erst Trivago weh zu tun, jetzt Springer weh zu tun. Da werden halt deutsche Firmen halt meines Erachtens ganz, ganz eklatant geschädigt. Es gibt ja auch die 500 Millionen Euro Klage von Idealo gegen Google. Das ist ja der Marktmissbrauch durch Google Shopping. Ja, und da sagen ja böse Zungen, die ganzen Milliardenstrafen, die Google in dem Bereich kassiert hat, da macht Google interne Abwägung, wie viel Umsatz bringt uns das, ja, und was kostet uns das, und die Strafen seien viel zu niedrig, denn Google mache einfach weiter. Und ich befürchte auch, dass Google intern gesagt hat, im Jobbereich ist so viel Geld möglich, ja, da zahlen wir lieber Strafen, Hauptsache wir drücken das jetzt am Markt durch. Und daher hoffe ich, dass Herr Döpfner trotzdem seinen politischen Einfluss, den die Bild-Zeitung sicherlich hat, nutzt, um nochmal darauf hinzuweisen, wie gefährlich das ist. Denn eins ist klar, Steuern zahlt Google in Europa, in Deutschland kaum welche. Und wir brauchen erfolgreiche deutsche Firmen, damit Straßen gebaut werden können, damit Kindergärten finanziert werden können, damit die Bildung finanziert werden kann. Und da muss jeder Hörer sich bewusst sein, das wird in Zukunft nicht von Google gezahlt werden.
Kurze Unterbrechung, Hinweis in eigener Sache auf unsere Podcast-Roadshow. Wir kommen in zwei deutsche Städte für jeweils einen Abend, um dort Menschen zusammenzubringen, die sich für Transformation, für Digitales, für Marketing interessieren. Und zwar am 25. Juni nach Bielefeld und am 1. Juli nach Stuttgart. Wir haben das Ganze schon mal gemacht im letzten Herbst, auch da begleitet von den Kollegen von Media Impact, also dem Vermarktungs-Joint-Venture von Axel Springer und Funke Mediengruppe. Der größte crossmediale Vermarkter in Deutschland erreicht 90% der Menschen rund um journalistische und vertrauensvolle Umfelder. Toller Partner. Und auch die Kollegen kümmern sich natürlich um Transformation und Marketing. Also passt das. Wer Lust hat, dabei zu sein, ganz kurz sei gesagt, in Bielefeld gibt es halt neben dem Networking einen Live-Podcast, in dem Falle mit dem Frank Seidensticker von der Seidensticker-Gruppe. Er erzählt so ein bisschen, wie Seidensticker dort in Bielefeld die digitale Transformation angeht. Und in Stuttgart spreche ich mit der Maria Spilka von Mädchenflohmarkt, also einem digitalen Unternehmen, das schon ein paar Jahre dabei ist, sehr, sehr erfolgreich ist und sozusagen gebrauchte Fashion-Items, Produkte, Klamotten weiterverkauft und das auch einen Marktplatz gebaut hat, glaube ich, ziemlich gutes Modell. Zwei spannende Gesprächspartner und hoffentlich zwei nette Abende. Wer dabei sein möchte, informiert euch unter omr.com/roadshow und mit dem Code OMR15 gibt es 15% Rabatt. Bis bald.
Lass nochmal, apropos erfolgreiche deutsche Firmen, auf den nächsten Deal eingehen. Wir haben jetzt schon relativ lange über Springer gesprochen. Wir haben gesehen, KKR macht noch was anderes, der Vollständigkeit halber. Die haben gekauft irgendwie die Tele München Gruppe, also ein länger etabliertes Fernsehunternehmen in Deutschland, Österreich. Die haben, glaube ich, die Produktionszimmer von Günther Jauch, I&U heißt die, gekauft. Der Fred Kogel, auch so ein bekannter Medienmanager, in verschiedensten Positionen bei ProSieben gewesen, bei Konstantin gewesen. Der ist jetzt da Chef von diesem neuen Ding. Was siehst du da?
Also ich glaube, die Tele München Gruppe, muss man erstmal dem Hörer sagen, das ist jetzt, wir haben ja sehr viel jetzt über börsennotierte Firmen gesprochen und haben darüber gesprochen, dass Private Equity Firmen diese teilweise von der Börse nehmen oder versuchen, im Fall von Scout24 eine Mehrheit an einer börsennotierten Firma zu erwerben. Die Tele München Gruppe ist eine private Firma, war nie börsennotiert, letztendlich aufgebaut von dem Herrn Kläuber, wahrscheinlich einem der erfolgreichsten deutschen Medienmanager, dafür in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Der hat die Firma, ich glaube, 1977 irgendwie nach 6-7 Lehrjahren bei Leo Kirch die Firma sozusagen dann gekauft, war aber damals sehr klein, hat sie dann über 4 Jahrzehnte aufgebaut und hat auch solche Sachen gemacht, wie zeitweise hat ein Teil der Firma an für sehr viel Geld an EMTV so einen neuen Marktliebling verkauft, um dann die Hälfte danach gerüchteweise für einen halben Preis zurückzukaufen. Der Herr Kläuber hat den legendären Ruf, er würde immer günstig kaufen und sehr teuer verkaufen. Und es war immer die Erwartung, dass der Herr Kläuber seine Firma an seinen Sohn übergibt. Tele München, du hast eben von einer deutsch-österreichischen Firma gesprochen. Das stimmt nur in Grenzen. Ja, es gab da früher einen Fernsehsender, ATV, der gehörte zur Telegruppe München. Da hat der Kläuber, da heißt es im Markt, der einzige Deal, mit dem Herr Kläuber immer Geld verloren hätte. Und es ist ihm letztes Jahr geglückt, das an Pro7Sat.1 zu verkaufen. Das heißt, da ist er sozusagen die Firma, die Geld verbrannt hat, losgeworden. Und so ist die Telegruppe München, glaube ich, primär eine deutsche Firma. Und ja, die hat jetzt...
Sag mal, ein paar Fernsehsender, ich glaube RTL 2 haben sie Anteile dran, haben verschiedene andere Sender.
Ja, ihnen gehört Tele 5 und bei RTL 2, da haben sie einen Anteil dran zusammen, ich glaube mit Disney. Und das ist eine reine Kapitalbeteiligung und der Herr Kläuber hat halt immer geguckt, dass er hat eine sehr große Filmbibliothek, hat Produktion, hat eigene Sender, also die Telegruppe München immer vertikal integriert. Der Herr Kläuber hat, wie gesagt, diesen legendären EMTV-Deal gemacht, an EMTV verkauft, dann zurückgekauft, hat aber auch die Anteile an Cinemax sehr günstig gekauft, um das dann sehr teuer sozusagen zu verkaufen. Übrigens, wir haben ja gerade über die Scout-Gruppe gesprochen, da schließt sich so ein Kreis, denn Cinemax ist de facto restrukturiert worden und monstermega erfolgreich gemacht worden von Christian Gysi, der das dann, wie gesagt, auch sehr, sehr erfolgreich mit Herrn Kläuber verkauft hat. Und Christian Gysi, auch jetzt Vorstand von Scout24. Also daher, da ist der Markt klein. Und Herr Kläuber hat jetzt verkauft und die Telegruppe München für die Hörer, ja, da wären so Umsatzzahlen, so 250 Millionen Euro würde die Firma einen Umsatz machen. So der EBITDA würde immer ein bisschen pendeln zwischen 30 und 50 Millionen, ein bisschen abhängig vom Jahr, ist sicherlich auch teilweise durchs Film- und Produktionsgeschäft, kommt auch Varianz rein. Und Herr Kläuber hat wohl gesagt, er hätte einen sehr, sehr guten Preis erzielt. Und wenn Herr Kläuber das sagt, ja, und er sich entschieden hat, an KKA zu verkaufen, anstatt die Firma an seinen Sohn zu übergeben, da heißt es im Markt, der wird sicherlich in KKA 400 Millionen plus dafür gezahlt haben. Und macht auch, glaube ich, Herrn Kläuber, also Cinemax, der Deal, der EMTV-Deal, alleine damit ist Herr Kläuber schon Milliardär. Wahrscheinlich einer der unbekanntesten Milliardäre in Deutschland, / Österreich. Also unbekannt dafür, dass er ein Medienmanager ist. Und viele haben sich gefragt, warum bietet KKA dafür so viel Geld? Ja, man kann ja durchaus argumentieren, lineares Fernsehen, also RTL 2 und Tele 5 durchaus vor Herausforderungen. Und jetzt kommt das Aber. Die Telegruppe München, Tele München Gruppe hat natürlich auch sehr viele Produktionsfirmen und hat natürlich auch sehr viel IP-Bestand, also Intellectual Property, Rechte. Und die beiden Sachen werden wertvoller. Jetzt fragen sich die Hörer, warum werden die wertvoller in einem Zeitalter, wo lineares Fernsehen unwichtiger wird? Ja, denn Sky, Netflix, Amazon Prime Television, die brauchen auch alle Inhalte. Und man redet ja aktuell in Hollywood auch darüber, dass es die goldenen Jahre sind, weil zusätzliche Nachfrage trifft, was jetzt Talente angeht, also Regisseure, Schauspieler, Produzenten, auf ein begrenztes Angebot. Das heißt, Produktionsfirmen sind in der Lage, Fernsehserien und Filme zu einem weitaus höheren Preis zu verkaufen, als das vorher der Fall war. Denn, ja, zum einen findet gerade halt diese Transition statt, vom linearen Fernsehen zum Streaming, aber es wird auch noch mehr konsumiert. Also Netflix sorgt ja auch für additiven Konsum von medialen Produkten und das auf einer globalen Ebene. Und das führt dazu, dass halt Produktionsgesellschaften, ja, auf einmal mehr EBIT und EBITDA lösen können. Und die KKA-These scheint es zu sein, zu sagen, wir kaufen uns im Endeffekt oder wir haben uns die Tele München Gruppe als Nukleus gekauft und wir akquirieren jetzt darum Produktionsfirmen und weitere Vertriebsmöglichkeiten. Also sie haben auch noch einen Filmverleiher gekauft, um dann halt ja ein gutes Gegengewicht zu sein. Je größer ich dann bin in dem Bereich Produktion und Distribution, desto besser kann ich natürlich auch die Preise optimieren gegenüber den verschiedenen Streaming-Anbietern. Da kommt ja noch Hulu dazu, auch noch asiatische Anbieter. Also wir reden da von einer großen Vielfalt, Disney plant ein Angebot und das scheint mir die These von KKA zu sein, dass man jetzt halt über einen Roll-Up, das ist dieser Anglizismus, den wir schon erklärt haben, also additive Käufe, dass wir darüber einen großen Player im europäischen Markt bauen oder zumindest im deutschen Markt und den dann entweder über einen erhöhten EBITDA an die Börse bringen oder einen strategischen Käufer finden, der sagt, ja, ich will weltweit sowas aufbauen oder ich will, oder vielleicht kauft dann auch sozusagen einen Streaming-Anbieter, der sagt, ich will vertikal integrieren.
Also wir sehen so ein bisschen auch wieder ein Roll-up hier im Bereich der Produktionsfirmen, der IP-Rechtehalter im Bewegtbildbereich, was KKA gerade macht.
Absolut. Ja, das glaube ich, da sieht Synergien, Skaleneffekte, Leverage aufbauen gegenüber diesen neuen Streaming-Anbietern, um dann halt ein Asset zu haben, das strategische Relevanz hat, aber auch über ein EBITDA-Multiple auch gut verkauft werden kann. Das wird die Logik sein. Und da muss man auch sagen, der Deal wird, glaube ich, gemacht von Philipp Freise, dem europäischen Tech-Medienchef von KKA, der auch als sehr intelligent gilt. Und KKA hat sich den Markt ja scheinbar sehr genau angeschaut. Ja, wenn man jetzt mit Springer den Taking Private macht, wenn man das jetzt macht, da ist eine sehr hohe Sektorkompetenz vorhanden. Also dementsprechend, klar, ich kann ja nur spekulieren. Ich habe bei Weitem auch in diesem Produktionsbereich nicht so eine große Einsicht wie jetzt ein KKA. Aber das scheint ja auch alles von langer Hand vorbereitet zu sein, denn man hat ja auch mit dem Herrn Kogel also direkt nach der Übernahme einen neuen CEO eingesetzt. Das heißt, da gab es schon einen ganz klaren Plan.
Dann lass uns nochmal zum Abschluss, wir wollten ja eigentlich nur ganz kurz sprechen, es ist immer länger geworden, aber ich glaube auch trotzdem hilfreich, über den letzten Deal sprechen, den wir sehen, das ist jetzt weniger Private Equity relevant, aber ProSieben ist ja nun eine große deutsche Medienfirma, börsennotiert, auf einmal kommt der Berlusconi und warum will Berlusconi da Anteile halten und warum will ProSieben das nicht?
Naja, ich glaube, also generell ProSieben Sat.1 ist eine börsennotierte Firma. Die können die jetzt entscheiden, wer da Anteile hält, nur im gewissen Rahmen. Aber erstmal zur Logik. Wir hatten ja im letzten Podcast auch über ProSieben Sat.1 gesprochen. Ich hatte erklärt, warum der Aktienkurs gefallen ist. Ich habe, glaube ich, die Herausforderung, vor denen ProSieben Sat.1 als primär linearer Anbieter von Fernsehen steht. Ich habe gesagt, dass ich glaube, dass die viele Opportunitäten in der Vergangenheit hatten, die meines Erachtens nicht genutzt haben. Und ich habe ja, wie gesagt, wenn ich jetzt der Herr Konze wäre, der neue Vorstandsvorsitzende, ich wüsste eigentlich gar nicht, was ich noch strategisch tun kann, um aus der Sackgasse oder aus der Ecke rauszukommen. Und jetzt sehen wir ja, dass es dem Anbieter sozusagen in dem italienischen bzw. spanischen Anbieter nicht anders geht. Und immer, wenn man sagt, ich habe jetzt meine Content-Kosten auf meiner lokalen oder nationalen Ebene schon optimiert, ich habe die TKP schon optimiert, was kann ich jetzt noch machen, um halt als linearer TV-Anbieter Mehrwert zu generieren oder um meinen Aktienkurs wieder zu steigern? Da bleibt dann die einzige Möglichkeit zu sagen, ich gehe halt zusammen mit anderen nationalen Anbietern. ProSieben Sat.1 ist primär im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland und Österreich aktiv. Und klar, wenn ich versuche, aus einem sterbenden Asset ja noch mehr rauszuquetschen und beim Content ich nicht mehr sparen kann, dann muss ich ja gucken, dass ich einen Merger mache. Und der Merger, der erhöht halt potenziell meine Einkaufsmacht, gibt mir potenziell besseren Zugang zu Mediaagenturen, erlaubt mir vielleicht auch noch Synergien zwischen den einzelnen Anbietern aufzubauen. Das sind die Punkte und ich glaube, das ist da im Endeffekt das, zu dem Schluss scheint mir Herr Berlusconi Junior, das ist ja der Sohn von Silvio Berlusconi, dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten, der die Gruppe jetzt führt, gekommen zu sein. Die haben jetzt irgendwie knappe 10% aufgebaut in Pro701 und auf der Basis will man wahrscheinlich lose kooperieren, aber ich glaube, dass das Ziel wird es sein, dass man da die Firmen zusammenbringt, ja, um dann halt, sage ich mal, das Ganze noch zu optimieren. Also ich glaube, es ist eher, gibt ja immer diese BCG-Matrix, ja, da gibt es ja so der eine Quadrant irgendwie Cash-Cow, ja, ein Segment, was noch Geld verdient, aber nicht mehr wächst, ist eine Cash-Cow. Und ich glaube, hier wird halt versucht, indem man dann die verschiedenen Firmen zusammenbringt, die Cash-Cow, lineares TV, ja, noch weiter zu optimieren.
Warum will das ProSieben nicht? Also ich meine, die sagen ja öffentlich, dass sie da irgendwie keine Lust drauf haben, dass die weitere Anteile bekommen und dass sie diese Zusammengehen eigentlich nicht sehen.
Naja, es ist erstmal der Aktienkurs gestiegen und ich glaube, der Herr Konz hat ja auch initial gesagt, dass er letztendlich ja, das Interesse begrüßt. Ja, ich glaube, natürlich hat die Familie Berlusconi oder insbesondere Silvio Berlusconi in Deutschland einen polarisierenden Ruf. Und ich glaube, um erstmal die Firma im Inneren zu beruhigen, sagt man halt sowas, ja. Aber letztendlich, auch da gilt wieder, man muss sich immer fragen, wie sehen die Anreizsysteme der Leute aus? Die Aktionäre von ProSieben1, die wollen einen höheren Aktienkurs. Und wenn da jetzt jemand kommt und bietet ein Premium im Fall einer Übernahme, werden die Ja sagen. Und wenn man dem Vorstand die goldene Karotte davor hält, dann werden die auch Ja sagen. Also letztendlich, solche Aussagen wie jetzt dienen halt dazu, potenziell den Preis zu steigern und dienen dazu, während dieser Anbahnungsphase die eigene Organisation zu beruhigen.
Okay. Okay, dann haben wir eine Reihe von Deals durch. Ich traue mich am Ende noch eine Prognose. Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber während du so sprachst, und wir haben ja häufiger uns auch gefragt, anderer großer Player in der deutschen Digitalwirtschaft, Rocket, die haben alle Anteile verkauft, hast du im letzten Podcast erzählt, an HelloFresh, an wo sie nur konnten, sind sie ausgestiegen. Und jetzt haben wir gerade während des Podcasts so viel über Taking Private gesprochen. Und weil die Frage im Raum steht, was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld? Die haben irgendwie über 2 Milliarden Euro in Cash und jetzt noch mehr nach den ganzen Verkaufen wahrscheinlich noch mehr. Habe ich gedacht, okay, ob das nicht vielleicht auch deren Weg ist, sind so ruhig, da passiert nicht viel, vielleicht kommt irgendwann die News und die versuchen das Ding auch von der Börse zu nehmen und haben dann wieder viel bessere Optionen.
Glaube ich nicht. Ich glaube, das Delta zwischen der Marktkapitalisierung von Rocket und dem Wert der Assets, wie des Cashs, ist zu gering, um das zu verargumentieren. Wenn du eh Cash auf dem Konto hast, dann kannst du das auch über Aktienrückkäufe machen. Das heißt, dann musst du da kein Taking Private machen. Also ich sehe keinen Vorteil in dem Taking Private im Fall von Rocket. Ja, so ein Taking Private lohnt sich halt immerhin, wenn du strukturell was verändern willst, wenn du glaubst, dass die Firma viel, viel mehr wert ist. Aber bei Rocket ist ja aktuell primär Cash. Und dann guckst du die Marktkapitalisierung an und kommst ja zum Schluss, ja, da ist dann vielleicht 10-20% Upside drin, ja, aber dafür lohnt sich der Taking Private nicht, weil du musst ja auch eine Prämie zahlen, um so eine Firma von der Börse zu nehmen. Das, glaube ich, wird nicht der Fall sein. Ich hätte es eher erwartet, es gab ja mal eine Phase, wo Rocket-Aktie irgendwie bei 16-17 Euro war und wo die Assets auf dem Papier noch mehr wert waren, da hätte man es vielleicht rechnen können, aber jetzt auf keinen Fall. Also ich persönlich glaube, dass, wenn überhaupt, kommst du da zu Aktienrückkäufen oder Sonderdividenden. Das heißt, da wird dann halt Cash sozusagen von der Firma an die Aktionäre zurückgegeben. Aber ich sehe da jetzt keinen Upside für Oliver Samba beziehungsweise die drei Samba-Brüder, da ein Taking Private zu machen. Und das wären ja die einzigen, die es machen könnten.
Okay, Also dann haben wir dazu auch eine kompetentere Einschätzung als meine sicherlich, deswegen bist du ja hier regelmäßig zu Gast. Danke dir. Sonntagabend in Hamburg und Düsseldorf. Mal gucken, wie es kommt.
Wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Gelingt der Taking Private von Axel Springer? Und dann natürlich auch die Frage, gelingt der Kauf von eBay Classifieds? Ja?
Ja, absolut. Das haben wir so ein bisschen unterstellt, als wenn das schon sicher wäre. Das ist ja, weiß Gott, nicht sicher. Also wenn so ein Ding auf den Markt kommt, da haben wir ja noch ganz andere Interesse dran, möglicherweise. Ne?
Absolut. Also Taking Private gehe ich mal von aus, dass es dafür einen guten Plan gibt. Aber auch einen Plan, den wahrscheinlich Frau Springer, Herr Döpfner und KKA zum Großteil kontrollieren können. Aber eBay Classifieds, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass zum Schluss eBay sagt, wir verkaufen das doch nicht gesamthaft, sondern wir suchen den höchsten Bieter für mobile.de. Das wäre zum Beispiel die Scout-Gruppe. Wir suchen den höchsten Bieter für Marktplatz in Holland. Das mag vielleicht eine holländische Firma sein. Das heißt, da gibt es durchaus auch noch andere Alternativen. Oder aber es wird gesamthaft verkauft, aber es gibt noch einen höheren Bieter, der bereit ist, mehr zu zahlen als die Kombination aus Axel Springer und KKA. Das heißt, das ist, glaube ich, noch komparativ viel unsicherer.
Okay, wir bleiben dran. Und dann vielleicht demnächst wieder einen Emergency-Podcast oder einen ganz normalen. Danke dir erstmal für die Einschätzung und das ganze die ganze Einführung hier auch für mich nochmal ins Thema Private Equity.
Gerne, auf jeden Fall noch einen schönen Abend und vielen Dank für die Einladung.
Ach so, alles klar.
In eigener Sache zum Schluss, ja, zwei Punkte natürlich. Zum einen, wem der Podcast gefällt, ich mache wöchentlichen Podcast zum Thema Tech und Venture Capital mit Alexander Hüsing von Deutsche Startups. Der Podcast heißt DS-Podcast. Würde mich freuen, wenn ihr ihn auch hört, neben dem OMR-Podcast. Und das Zweite ist es, in meinem sozusagen Tagesgeschäft mache ich ja maschinensucher.de und da suchen wir immer gute Leute und oder aber auch, wer gebrauchte stehende Maschinen verkaufen will, sollte es in jedem Fall über uns tun. In dem Sinne, vielen Dank.
Alles klar, sehr gerne und ich glaube, man lernt bei Sven nicht nur strategisch eine Menge, sondern auch operativ. Also wer mal 2 Jahre oder so richtig was mitnehmen will, ich glaube bei Maschinensucher sitzt auch noch ein Essen die Firma, haben wir schon häufig hier erzählt, aber es kann nicht schaden. Kann man 2 Jahre lang eine unterbewertete deutsche Stadt erleben und dann auch noch richtig was lernen und dann vielleicht danach ja nach Berlin gehen oder woanders hin. Aber also in dem Sinne, ciao, ciao.
Bis dann, tschüss.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unsere OMR Academy. Wir trauen uns hier ein bisschen was Neues, wollen auch mal die ersten Schritte setzen im Bereich E-Learning, haben dazu diese OMR Academy ins Leben gerufen und uns Unterstützung geholt von den Leuten von Avado. Die machen nichts anderes als E-Learning. Wir haben jetzt erstmal das erste Kursmodul live. Dabei geht es um Facebook und Instagram. Also wer was über diese beiden Plattformen lernen möchte, wissen möchte, wie man da Kampagnen schaltet, wie man targetiert, wie man Full Funnel Strategien abfährt, der kann das bei uns lernen. Das Ganze läuft über 10 Wochen, 2 bis 3 Wochenstunden Lern- oder Arbeitszeit, kein Reiseaufwand, geht auch von zu Hause. Am besten, ihr schaut mal rein unter omr-academy.de und seht, was wir da ausprobieren. Mal gucken, wie groß das in nächster Zeit noch werden kann.